Thorsten begrüßt heute Olaf Geuer. Olaf ist Markenchef der Swisscom und verantwortet dort alles rund um das Thema Marke und Brandmarketing sowie diverse Digitalthemen. Vor seinem Wechsel in die Schweiz war er in verschiedenen Führungspositionen bei der BBC und Channel 4 in London im Bereich der digitalen Produktentwicklung tätig. Seine ersten beruflichen Stationen nach dem Studium an der Kunsthochschule für Medien in Köln waren Digitalagenturen sowie das Fraunhofer-Institut in Deutschland. Olaf ist aktiver Kunstschaffender und leidenschaftlicher Hobbysportler und vor allem stolzer Familienvater mit Wohnsitz in Zürich. Olaf, ich freue mich riesig, dich zu unserem Podcast begrüßen zu können und starte mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, das ist eine super Einstiegsfrage, mit der wir jetzt locker schon 2 Stunden füllen könnten. Ich als bekennender Marken-Nerd habe natürlich viele Marken, die mich mein Leben lang schon begleiten. Ich finde Marken spannend und super, die glaubwürdig und konsistent sind in dem, was sie tun. Und eine Marke, die mich schon lange begleitet, ist Burton Snowboards. Eine Snowboard-Marke vom ersten Tag, wo ich diesen Sport mache, war die dabei. Der bin ich auch treu geblieben. Es gibt viel hippere Marken in dem Kontext jetzt schon. Ich finde sie auch deswegen spannend, weil sie den Namen des Gründers mitträgt. Und der Gründer hat diesen Sport auch mitgeprägt. Ja, also das ist eine Marke, die Teil meines Lebens ist.
Hast du ein Lieblingsprodukt, was vielleicht kein Snowboard ist?
Ich habe 2. Eins wäre ein Snowboard gewesen, dann lasse ich das mal weg. Mein anderes Lieblingsprodukt sind meine Bose Quiet Comfort Kopfhörer, weil die mir sehr viel gute Momente geben. Ich nutze sie zum Abschalten, zum Musik hören, zum Nachdenken und die passen sehr gut auf meinen Kopf und auf meine Ohren und deswegen ist das ein Must-Have für mich.
Hast du ein Motto, das dich durch dein Leben begleitet?
Ich habe kein singuläres Motto, was mich durchs Leben begleitet, weil das Leben ist viel zu facettenreich. Ich finde, da passt für mich nicht eins, aber ich habe einen Spruch, den ich sehr schätze und das ist "A wrong decision is better than indecision". Und ich weiß, das hat jemand anders im Ursprung kreiert, aber ich kenne es von den Sopranos, von Tony Soprano aus der Serie. Ich finde es einfach sehr treffend für alles, was man tut. Man muss sich entscheiden und dann kann man mit der Entscheidung umgehen und das gestalten, im Guten wie im Schlechten. Und in der indecision verharren ist meistens einfach die schlechteste Option.
Ja, also da bin ich bei dir. An der Stelle muss ich jetzt eine Frage unterbringen. Kannst du mir die besten Fernsehserien aller Zeiten nennen?
Oh, Sopranos habe ich schon genannt. Das habe ich durchgeguckt und geliebt. Mir fehlt noch die allerletzte Folge.
Ist die beste.
Die habe ich mir irgendwann aufgespart und die liegt seit, weiß nicht, 10 Jahren auf meiner Festplatte. Und ich suche noch nach dem Moment, wenn ich sie anschaue. Also ich weiß immer noch nicht, wie es ausgeht.
Heiliger Moment?
Ja,
Heiliger Moment ist eine der wenigen Serien, die es wirklich schaffen, ihre Serie auf dem Top-Niveau zu Ende zu bringen, auf dem sie irgendwann mal angefangen haben.
Sehr gut, verrat's mir jetzt bloß nicht. Also da nach einem guten Snowboard-Tag mit den Bose-Kopfhörern das dann anschauen, irgendwann tue ich genau das.
Es gibt ja auf diesem Planeten Persönlichkeiten, die man häufig ja nicht getroffen hat. Gibt es da jemanden, der dich so interessieren würde, dass du sagen würdest, genau, das wäre so ein Mensch, mit dem ich gerne mal einen Abend verbringen möchte?
Ja, es gibt so ein paar und das sind alles Persönlichkeiten, die was Ähnliches gemacht haben, wie eben das Beispiel schon mit Jack Burton. Das ist zum Beispiel Karl-Heinz Stockhausen, mit dem habe ich schon mal einen Abend verbracht, aber ich saß im Publikum und er war auf der Bühne. Oder es gibt andere, also ich schöpfe viel so aus Sport und Musik an Inspiration und deswegen kommen diese Leute dann auch daher, die mich interessieren oder inspirieren. Und das ist eben ein Karl-Heinz Stockhausen, der hat die elektronische Musik eben mit definiert, ein Wegbereiter dort. Oder Pablo Casals, ein Cellist, der für sein Metier, sein Genre sehr, sehr viel getan hat. Sowas finde ich spannend. Also Leute, die mit einer gewissen Dickköpfigkeit ein Feld neu definiert haben, eine Musikrichtung, eine Sportrichtung, das finde ich spannend. Und mit solchen Leuten würde ich mich sehr gern öfters austauschen, ja.
Gleich mal anschließend eine Frage, die sich wahrscheinlich erübrigt. Bist du eher Klassikmusik-Fan oder Rock-Pop-Musik-Fan?
Also ich bin ein klassischer Hip-Hopper und Elektromusiker, komme aber aus der Klassik. Also deswegen vielleicht das Thema auch mit dem Lebensmotto. Also das rein musikalisch passt da schon nicht ein Motto rein fast. Ich habe mal sehr lange Cello gespielt. Das war auch mal eine Option, das vielleicht beruflich zu machen. Ich habe einige in der Familie, die das gemacht haben, also klassisches Musikstudium. Für mich war das einfach ein bisschen zu eng vom Genre. Also ich finde es sehr spannend. Also klar, tolle Musik, aber ich habe gemerkt, mich zieht es woanders hin, mehr audiovisuell, andere Sinne, andere Strömungen, experimentelle Dinge. So, und das hat mich dann da rausgebracht und dann mehr eigentlich in eine andere Richtung von Kunst und Design. Und so, das war dann mein Weg, der mich ins Branding dann gebracht hat.
Gehst du gerne shoppen?
Ich gehe sehr gerne shoppen. Ich muss leider gestehen, ich bin das teuerste Mitglied in der Familie. Ich mag schöne Dinge, ich mag schöne Sportartikel, ich mag schöne Tech-Artikel, ich mag schöne Musikprodukte. Ja, also ich schränke mich da ein, aber ich mag das Erlebnis von schöne Produkte auszuprobieren, kennenzulernen, damit Dinge zu tun.
Online oder offline shoppen, was ist dir lieber?
Mehr online shoppen, aber dann gezielt offline, wenn ich gewisse Dinge sehen, kennenlernen möchte. Der Geruch von einem Snowboard-Shop in Bergen oder Surf-Shop am Meer, also der alleine löst so viel aus und solche Dinge kannst du halt online nicht erleben.
Gibt es irgendeinen Service-Failure in deinem Kundenleben, das dich so richtig sauer gemacht hat?
Ja, es gibt eins aus meiner Zeit in England, das war die British Telekom. Die haben mir mal eine dreifache Rechnung geschickt und ich habe irgendwie 3 Monate gekämpft, um das mit denen zu entschlüsseln. Das hat mich extrem viel Nerven gekostet, weil der Fall war eigentlich sehr, sehr klar, aber es gab Uneinsichtigkeit und natürlich viele Anrufe und Warten in der Warteschleife. Wenn man sich als Kunde einfach null gewertschätzt fühlt und so die Haltung ist, ja mein Gott, der gibt eh bald auf, das stachelt mich dann eher an. Das hat mich so ein bisschen abgelöscht Richtung Telekommunikationsbranche und ein Jahr später habe ich dann bei der Swisscom angefangen.
Damit da alles besser wird,
genau,
wahrscheinlich.
Genau. Ja. Vielleicht mal mein Trauma dort abzuarbeiten.
Olaf, ich habe jetzt die Freude, in unser erstes Thema etwas einführen zu dürfen. Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was mich im Grunde beschäftigt, seit ich Marketingprofessor bin. Mir geht es um die Thematik Marketing versus Verkauf, also bewusst versus und nicht und. Mein persönlicher Eindruck ist, da hat sich nicht viel getan. Alle Logik sagt und jedes Lehrbuch sagt auch, wir brauchen beides, das gehört zusammen. Aber irgendwie existiert dieser Antagonismus zwischen diesen Disziplinen. Und mich würde interessieren, was ist A, deine Meinung dazu und B, natürlich auch, was sind deine Erfahrungen?
Meine Meinung dazu ist, dass diese beiden Welten zwingend miteinander interagieren müssen und miteinander zusammen funktionieren müssen. Wie du sagst, es ist ein Spannungsfeld und ein Reibungsfeld. Und wenn man sich so in dieser Reibung ständig aufhält, dann ist die Gefahr groß, dass man die Marke auseinandertreibt oder eben auch zerreibt. Und je nachdem, was man für eine Marke ist, ist der Schwerpunkt vielleicht unterschiedlich. Also Quality Value Brand versus Discounter, ja, dann hat man einen anderen Schwerpunkt. Aber auf beiden Seiten müssen beide Ebenen zusammenwirken. Also eine Marke ohne Positionierung, ohne Story ist ja nichts. Diese Basis muss immer gewährleistet sein. Und jetzt in unserem Umfeld, Swisscom ist eine Qualitätsmarke, ein Value Brand, ein Trust Brand seit jeher und so entwickeln wir ihn auch. Und gleichzeitig stehen wir aber in einem sehr starken kommerziellen Wettbewerb. Dieses Spannungsfeld oder dieses Spagat ist bei uns sehr, sehr präsent und auch immer wieder lebendig. Und auch wenn wir denken, wir haben es mal gelöst, kommt es dann wieder um die nächste Ecke und ist wieder ein Diskussionspunkt. Wenn es eine große Promo-Preiskampf wieder im Markt gibt, ist immer wieder die Frage, wie reagieren wir da drauf? Gehen wir mit? Wie stark gehen wir da mit? Wie aggressiv gehen wir mit? Wie weit können wir als Marke Swisscom überhaupt gehen? Je klarer und besser wir definiert sind auf einer Positionierungs- und Markenebene, wofür wir stehen, wofür wir auch wahrgenommen werden wollen, desto klarer kann man solche Prozesse dann auch guiden und umsetzen. Und das sind für mich Beispiele, dass man auch da mehr auf Mehrwerte, Qualität, zusätzliche Features, solche Themen geht, anstatt irgendwie den großen Rabatt und du sparst dir so und so viel Franken.
Ich möchte da ganz kurz einhaken. Ihr seid, du hast es geschildert, eine Trust-Brand, die für Premium-Quality steht. Und Teil der Premium-Quality in meiner Wahrnehmung ist ohne jede Frage das Thema Nachhaltigkeit, für das ihr euch ja auch committed habt. Wie geht ihr zum Beispiel mit so etwas um wie dem Black Friday? Der Black Friday ist für mich so das Synonym für Konsumrausch. Ihr könnt ja nicht hingehen und sagen, ja, da machen wir nicht mit und euren Konkurrenten einfach das Feld überlassen.
Ja, wir haben es in der Tat auch schon mal ausgelassen, aber dann auch mit dem entsprechenden kommerziellen Negativeffekt. Es ist auch immer wieder Diskussion, also wie stark wir in solche Themen reingehen. Und es ist genau das, was ich vorher geschildert habe. Also es geht darum, für Unternehmen wie Swisscom und uns als Marke, da wo es immer geht, eine Balance zu schaffen. Dass wir zum einen auf den übergreifenden Themen, was markentechnischen Luxus ist, dass wir sie haben, ja, unser Beitrag zur Gesellschaft, zur Wirtschaft der Schweiz, unsere Rolle, Position, die wir in diesem Land haben, dass wir dieses Feld ausbauen und nicht nur kommunikativ bespielen, sondern ganz aktiv dort Dinge auch tun und uns verbessern und einen Beitrag leisten. Swisscom ist einer der nachhaltigsten Telcos weltweit und wir investieren da sehr, sehr viel Ressourcen, um es da weiter zu verbessern und unseren Beitrag auch immer weiter zu steigern. Und eben auf der anderen Seite müssen wir aber auch gucken, dass wir die kommerziellen Interessen von Management, Shareholdern erreichen und das muss in Balance bleiben, auch dass wir unseren Beitrag dann auf der anderen Seite wieder leisten können. Das ist keine Gleichung, die wir komplett auflösen können und wir betrachten schon auch Case-by-Case-Basis, wo können wir uns noch verbessern oder wollen wir in diesem Bereich wirklich so tief reingehen, was ist wirklich nötig und das ist eine sehr lebendige Diskussion. Deswegen ist es immer ein Balanceakt, vor allem dann gerade zu so speziellen Momenten wie Black Friday oder Black Week.
Mal gibt es Zeiten, da geht Sales nach oben und dann lernt man wieder, oh verdammt, wir müssen wohl offensichtlich mal wieder etwas mehr an der Marke arbeiten, dann wird an der Marke gearbeitet und dann geht die Welle wieder zurück und man geht wieder auf Sales los. Würdest du das unterschreiben, dass das einfach so ist, so wie so Ebbe und Flut?
Nein, ich würde es so beschreiben. Wir brauchen einfach ein ganz klares Fundament und es ist mehr als das. Also die Basis der Marke, wofür sie steht und wie die Gesamtreputation und Wahrnehmung, wie die aufgebaut ist, das müssen wir jederzeit nicht nur schützen, sondern auch weiterentwickeln. Das ist der eigentliche Wert. Das ist Hauptasset der Swisscom. Dann braucht es vielleicht mal mehr oder weniger Sales-Aktivitäten. Und ich schaue natürlich drauf im Sinne von, wie können wir diese Sales-Aktivitäten steuern und so aussteuern, dass sie dennoch kongruent sind zur Brand Swisscom. Das ist meine Perspektive drauf und auch die Diskussion mit den Kollegen und Kollegen von zum Beispiel B2C. Die natürlich unter ganz konkretem Druck stehen, dann auch kurzfristig Zahlen zu liefern. Und das ist ein ständiger Dialog und Abwägen miteinander, aber es braucht einfach diese klare Basis und die darf nicht beschädigt werden.
Wie arbeiten konkret die Sales-Leute mit euch, den Brand-Leuten zusammen? Trefft ihr euch jeden Montag oder wie macht ihr das?
Im Moment treffen wir uns in der Tat jeden Montag und darüber hinaus auch. Markenentwicklung und Führung und auch in die Kommunikation rein und die Erlebnisse funktioniert für mich nur durch gemeinsames Hands-on-Craften, so nenne ich das gerne, also oder Schnitzen. Also ich bezeichne das gerne als aktives Tun, Dinge formen, entwickeln, miteinander erschaffen und in die Welt stellen. Und das muss im Verbund dieser verschiedenen Perspektiven geschehen, bei so einem großen Organismus, damit es wirklich on quality beim Kunden ankommt und dann auch konsistent über die verschiedenen Touchpoints und Momente. Das muss man gemeinsam tun und so verstehe ich auch die Markenarbeit und so verstehe ich auch die Rolle von unserem Team und mir. Wir machen nicht nur Strategien und Guidelines, das ist eigentlich so, das ist Baseline, das ist so das Bread and Butter. Projekte wie zum Beispiel die Swisscom Shops, die jetzt komplett neu gemacht wurden. Wir hatten gerade den letzten Shop jetzt im Rollout von 110 oder 115. Das haben wir sehr eng zusammen mit dem Shop-Team entwickelt. Also die Konzepte und dann aber natürlich gesamte Look and Feel, Materialien, Lichtsetzung, Kundenführung, digitale Touchpoints. Und das ist eine Komponente im gesamten Markenerlebnis oder Kundenerlebniskette. Und das gleiche gilt für die Website oder die Bürogebäude. Und das sind alle Schlüsselprojekte, wo wir stark rein investieren, auch von Brandseite an Ressourcen und Know-how, dass wir das miteinander gestalten können. Und nur so kriegt man dann auch eine Marke weiterentwickelt und in der Stärke gehalten und zeitgemäß entwickelt.
Du hast eingangs erwähnt, dass du sehr negative Erfahrungen seinerzeit in Großbritannien gesammelt hast. Operations scheint mir in eurer Branche schon ein Problem zu sein. Eigentlich sitzen doch in der Telekommunikationsbranche Marketing und Sales sehr schön in einem Boot. Sie versprechen Kundinnen und Kunden alles Mögliche. Und dann hat man halt ein hochinnovatives, komplexes Produkt und Kundinnen und Kunden stellen fest, es funktioniert nicht. Zwar habe ich 99,9% Abdeckung, aber irgendwas funktioniert immer nicht. Und dann passiert was? Man ruft bei euch an. Und dann meldet sich jetzt ein hochintelligenter, künstlicher Organismus und treibt eure Kundinnen und Kunden noch weiter in den Wahnsinn. Und irgendwann landet man dann bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, die solidarisiert sich dann mit dem Kunden und der Kundin und sagt, ich weiß auch nicht, was in unserem Koloss los ist. Ist das nicht die wahre Realität?
Das ist eine sehr schöne Beschreibung des Worst Case. natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es solche Momente in ganz großen Ausnahmefällen eventuell auch mal bei der Swisscom gegeben hat. So. Nein, aber es ist, wie du beschreibst. Also im Endeffekt sind wir ein Technologie- und Marketingunternehmen. Und die Kunst ist natürlich, beides zueinander zu bringen. Und nur so kannst du auch ein Trust-Brand sein und werden, wenn das kongruent ist, was du versprichst, dass das dann auch in der Realität so erlebt wird. Also walk the talk. Das ist vielleicht die Kernherausforderung in so komplexen, technologiegetriebenen Unternehmen, wie wir es sind. Diese beiden Dinge positiv im Erlebnis, kongruent miteinander weiterzuentwickeln. Technologie dreht sich extrem schnell, ist mitunter sehr komplex, ist mitunter seit Jahrzehnten präsent und man muss alte weiter betreiben, ausphasen, neue implementieren, das irgendwie alles miteinander zum Sprechen bringen. Das ist die Herausforderung. Jetzt haben wir natürlich die Lösung mit der künstlichen Intelligenz. Die wird alles lösen im Sinne der technologischen Komplexität, Kundenberatung und so weiter. Ist natürlich ein Scherz, aber auf vielen Ebenen werden wir da natürlich viele Fälle sehen, die uns an manchen Stellen das Leben leichter machen, an anderen im Moment auch noch komplexer. Ich glaube, diese Herausforderung, die ist erstmal never ending. Ein Thema, was mich nicht nur aktuell, sondern eigentlich schon seit Jahrzehnten beschäftigt, ist das Thema der kreativen Exzellenz. Und damit meine ich nicht nur Design. Ich meine, es ist ganz weit gesteckt. Wir haben eben über Kunst gesprochen und Musik. Aber wie schafft man im kreativen Umfeld beste, inspirierendste Ergebnisse? Und das natürlich im Kontext dann von meinem jetzigen Beruf, also in der Markenarbeit und im Kundenerlebnis. Wie kann man kreative Exzellenz fördern, sicherstellen, führen? Das finde ich ein unerschöpfliches Thema. Das wird immer aktueller aus verschiedenen Gründen. Die Welt dreht sich immer schneller, Kostendruck wird größer, alle müssen mehr sparen, vor allem gerade im Marketing auch wieder. Und in einer Unternehmung, in der wir sind, Matrix-Organisation, technologiegetrieben, wie schafft man da Raum, wie schafft man Verständnis, wie schafft man einen Anspruch, der im Markt dann auch differenziert? Weil das ist auch der Punkt, an den ich zutiefst glaube, dass im Bereich Qualitäts-, Value-, Trust-Brands kreative Exzellenz, kreative Überraschungsmomente, dass die differenzieren sind und einen Unterschied machen. Das einfachste Beispiel ist immer unser Klassenbester Apple, die ihre Geschichte, könnte man fast sagen, darauf aufbauen oder darauf aufgebaut haben. Das hat man auch in der Struktur gesehen. Wer führt das Unternehmen neben dem CEO? Das war der kreative Kopf. Und die miteinander haben etwas aufgebaut, was Apple einzigartig gemacht hat. Und das ist ein Feld, was mich beschäftigt, mal größer, mal weniger eine Herausforderung ist, aber es ist immer eine Herausforderung. Da interessiert mich natürlich auch, inwieweit das bei euch, Thorsten, in einer so anerkannten Organisation wie der HSG, wo es sehr stark um Führung, um wirtschaftlichen Erfolg, um differenzierende Faktoren geht, ist das bei euch überhaupt ein Thema?
Da muss ich dir leider was ganz Trauriges mitteilen. Das findet an der Universität St. Gallen schon statt. Ich denke auch, insbesondere im Kontext einer Business School sind wir da gar nicht so schlecht. Denn wir haben ja etwas, das nennt sich Kontextstudium. Und jetzt mal grob formuliert, da lässt sich vieles genau in dieser Welt ansiedeln. Und die Studierenden an der HSG, gleichgültig, ob sie Accounting, Finance oder vielleicht sogar Marketing studieren, müssen in diesem Kontextstudium 25% ihres Studiums absolvieren. Trotzdem traurig, weil es ist Peripherie, eindeutig Peripherie. Meine Überzeugung als Marketingprofessor ist allerdings, dass das für viele Unternehmen natürlich die strategische Ressource ist. Und die wird aber, und das ist das richtig Traurige, in sehr, sehr vielen Unternehmen vollkommen vernachlässigt. Weil viele Menschen, die in Unternehmen Karriere gemacht haben und im C-Level unterwegs sind, entweder an einer Business School studiert haben oder an irgendeiner technischen Hochschule, die typischerweise keinen Zugang zu dieser Thematik haben. Und das Unglückliche an Kreativität aus meiner Sicht ist, dass Kreativität von demjenigen oder derjenigen, die kreativ ist, eine Haltung verlangt, die ja heißt, I don't care. Du hast im ersten Teil unseres Podcasts Karl-Heinz Stockhausen genannt, dem war alles egal. Der hat gesagt, ich weiß, wie es geht. Und alle großen Künstler und Künstlerinnen funktionieren genauso. Und wenn wir über kreative Exzellenz in unserem Kontext sprechen, dann sagen wir auch, ja klar, Originalität brauchen wir, es soll was Zeitloses sein, wir wollen einen Impact haben, wir wollen die Menschen berühren und dann kommen wir aber mit unserem Aber es soll unseren Zielgruppen gefallen, wir wollen Zielgruppen erreichen. Und das schließt sich so ein bisschen aus. Und das ist der Challenge, in dem wir da arbeiten müssen.
Also ich glaube, die Herausforderung ist noch nicht mal die Zielgruppen. Weil ich glaube, auch da unabhängig von der Zielgruppe, kreative Exzellenz heißt für mich vor allem überraschende Ideen, tolle Geschichten oder audiovisuelle positive Reize. So, und ich glaube, das kann man ja auch je nach Zielgruppe entsprechend steuern. Mit guter Kreativität kann man jeden erreichen. Ich glaube, es ist fast mehr eine Frage also was du gesagt hast im Sinne von Ausbildung, Talente, C-Level. Da geht es immer mehr um klassische Management-Skills und technischer Background. Und je nach Branche vielleicht zu wenig kreatives Know-how oder Fähigkeiten, zumindest in der Steuerung. Es muss ja nicht jeder ein Kreativer sein. Aber es gibt auch natürlich Top-Manager, die aus ganz klassischen betriebswirtschaftlichen Richtungen kommen und mega tolle kreative Sachen pushen, führen, installieren, zulassen. Das gehört für mich absolut ins Spektrum. Ein einschränkender Faktor ist eben dann schon das Thema auch zum Teil Effizienz, Zeit und Skills, weil Kreativität kannst du nach meiner Erfahrung nur bedingt in ein zeitliches Fenster pressen. Manchmal braucht es einfach dann Raum und Luft zum Gedeihen. Du brauchst Leute, die so etwas verstehen, aber es im zeitlichen Rahmen und in dem jeweiligen Unternehmen oder Kontext auch entsprechend führen und Raum dafür schaffen. Und dann brauchst du natürlich auch die entsprechenden Personen und Köpfe, die die Fähigkeit haben, dann in dem gegebenen Raum das Neue, das Überraschende, das Tolle zu schaffen. Aber es ist auch in den Branchen, in denen wir unterwegs sind, schon eine Dauerherausforderung, bis hin zu die richtigen Talente finden.
Das ist also auch meine Überzeugung. Es ist eine irrsinnig knappe Ressource. Und unglücklicherweise wird die in vielen Unternehmen auch nicht gefördert. Es werden nicht genug Ressourcen zur Verfügung gestellt, weder Geld noch die nötige Zeit, sondern man bezeichnet irgendwas als kreativ und begnügt sich halt schlichtweg mit Durchschnitt. Und es tut halt auch nichts Gutes, dass AI jetzt aufkommt. Da reiben sich natürlich alle Consultants und alle McKinsey-ausgebildeten Menschen die Hände und sagen, es wird noch effizienter, die Kreativität. Aus meiner Sicht Irrweg ohne Ende.
AI, KI kann schon sehr unterstützen an der richtigen Stelle. Also es nutzen wir auch schon sehr viel. Vor allem so in den frühen Phasen. Erste Skizzen, Brainstorming, Moodboards, so das kreative Feld mal abstecken. Das funktioniert gut, aber dann muss der Mensch wieder rein und dann braucht es eben genau die Skills, das weiter zu verarbeiten, daraus dann wirklich einen Wert zu schaffen, differenzierenden Wert zu schaffen. Dann nachher vielleicht in der Ausspielung, in der Produktion kann dann KI wieder helfen. Aber du hast eben von Ebb und Flut gesprochen oder diesem Hin und Her. Ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen zwischen Mensch und Technologie. Da kann es schon helfen, aber ich glaube, das ist nach wie vor noch wirklich ein tiefer Human Skill. Wobei, das Thema Musik gibt mir sehr zu denken. Was es jetzt schon gibt an KI-generierter Musik, das Feld, wo ich herkomme originär, also aus der Musik, da, ja, vielleicht muss ich in 3 bis 5 Jahren meine These hier nochmal überdenken. Also es ist schon erstaunlich bis erschreckend, was es da schon für überzeugende und gute Musik gibt, rein KI generiert.
Also vielleicht bin ich da auch Romantiker, aber ich glaube immer noch daran, dass Kreativität was Urmenschliches ist. Aber unter Umständen sitzen wir dann in 3, 4 Jahren im selben Boot. Mag sein. Was ich auch noch glaube, was extrem herausfordernd heutzutage ist, wenn wir Marken aufbauen, dass sich die Aufgabenstellungen, in denen man kreativ sein muss, einfach viel weiterentwickelt haben. Also als ich im Marketingfeld angefangen habe zu arbeiten, da war es typischerweise so, irgendjemand war schon kreativ, hat ein tolles Produkt erfunden, vielleicht sogar etwas Ikonisches. Und dann kamen Werbeagenturen ins Spiel, haben die berühmte Doppelseite erfunden oder einen schönen Film gedreht. Und das war die Welt, wo sich Kreation im Marketing bei der Markenführung ausgedrückt hat. Das ist natürlich heute vielfältiger. Heute geht es darum, dass du Kreativität hast, wenn es darum geht, Events aufzubauen. Du hast vorhin erwähnt, wenn ihr eure Shops entwickelt. Es geht auch darum, kreativ zu sein, wenn wir uns mit einem Feld auseinandersetzen, wo es darum geht, sicherzustellen, dass wir unsere Reputation bewahren. Also zum Beispiel, ich fand die Kampagne der Mikro tatsächlich kreativ. Eine kreative PR-Kampagne, wo es um das Ja oder Nein zum Alkohol in der Mikro ging. Das hätte aus meiner Sicht der größte Shitstorm aller Zeiten in der Schweiz werden können. Und das haben die hochkreativ total gewendet. Das ist heute auch noch der Challenge, dass man in so vielen Feldern kreativ agieren muss.
Da wird es dann erst wirklich kreativ. Also wenn man, wie bei deinem Beispiel, gesellschaftliche, politische, kreative, kulturelle Fragen, wenn man eine Aufgabe hat, die all solche Ebenen miteinander verknüpfen muss, dann eine gute Lösung zu finden, die auch richtig schwingt. Ja, ich glaube, da haben wir nach wie vor noch einen Vorteil und da will ich auch weiter dran glauben. Und dann schauen wir mal, was in 3 bis 5 Jahren ist. Und ich verstehe Kreativität wirklich auch mittlerweile, ich komme vielleicht mehr aus dem audiovisuellen Umfeld, aber mittlerweile auch länger in der Strategiearbeit tätig. Kreative Exzellenz ist für mich auch, neue strategische Richtungen und Felder zu erschließen oder ein Team möglichst breit und gut und stark aufzustellen. Und im Endeffekt geht es immer um das, und da kann ich wieder zu Stockhausen zurückgehen, dass man aus Leidenschaft einen Weg verfolgt und diesen Weg auf allen Ebenen so offen und kreativ gestaltet nach vorne, wie es eben geht. Und dann passieren meistens auch gute Dinge, versus im Status quo zu verharren. Und dann schließt es den Kreis wieder zu den Sopranos mit Better Wrong Decision than Indecision. Das ist der Weg. Man muss einfach die Dinge aktiv gestalten.
Also alle 12 Töne nutzen, nicht nur 7. Genau.
Das war's für heute. Gegen alle Logik sind in vielen Unternehmen auch heute noch Marketing und Verkauf Gegenspieler. Warum ist das so? Was muss und kann getan werden, damit beide Disziplinen erfolgreich zusammenarbeiten? Kreative Exzellenz ist zum einen matchentscheidend, wollen sich Unternehmen mit ihren Marken und Produkten im Wettbewerb erfolgreich differenzieren. Zum anderen ist kreative Exzellenz aber in vielen Unternehmen ein äußerst knappes Gut. Was verhindert kreative Spitzenleistung? Wie lässt sich kreative Exzellenz fördern? Welche Rolle spielt AI? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Olaf und Thorsten, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Marketing.